Es ist wieder Sonntag und ich weiß, du wartest sehnsüchtig auf den zweiten Teil Kleinstadt-Vibes mit Simon Taubeneck, der Bürgermeisterin der Stadt Forst-Lausitz. Ich will auch gar nicht allzu viel erzählen, dann ja, wir starten einfach direkt in den Podcast rein, in den zweiten Teil. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier kommt der zweite Teil Kleinstadt-Vibes mit Simone Taubeneck.
Das ist aber eine gute Überleitung.
Wohin die, auch immer.
Nee. Geht die Stadt mit der Zeit mit? Also erkennt ihr Trends, wo sich die Gesellschaft hinentwickelt, beziehungsweise wo sich die Bedürfnisse hinentwickeln und reagiert darauf?
Mach mal ein Beispiel.
Ja gut, wir haben das Beispiel Kommunikation. So, dann haben wir aber auch das Beispiel Transporttechnologie, ne? Ausbau 5G-Netz. Gut, das wird wahrscheinlich vorgegeben vom Bund, aber
da sind wir auch raus, ne? Bei solchen Sachen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, wo wir überhaupt gar keinen Einfluss haben, wo dann beispielsweise irgendwie so ein Telekommunikationsunternehmen uns anschreibt, ja, mit freundlichen Grüßen, wir dürfen Ihnen wieder mitteilen, wir haben die Kapazität an dem und dem Standort erhöht, damit die Kundenzufriedenheit steigt und. Dann kriegst du dann irgendwelche Fachbegriffe um die Ohren gehauen und fertig aus. Ne?
Und du denkst dir so, leck mich, Hauptsache es funktioniert.
Genau so, ne? Also leck mich würde ich nicht denken, ja, aber ja genau, es muss funktionieren. Ja, und da sind wir, glaube ich, noch insgesamt. Als Verwaltung ist man, glaube ich, das geht auf der Bundesebene los und zieht sich dann durch bis zu uns, bis zu dem letzten Glied in der Nahrungskette, um das mal so zu sagen, einfach viel zu schwerfällig, weil diese Entscheidungsprozesse einfach auch schon viel zu lange dauern. Und wenn man jetzt nur mal ein Thema nimmt, es kann doch nicht sein, dass du vom Prinzip her von Forst nach Cottbus im Zug fährst oder auf der Autobahn und du kannst nicht telefonieren. Das ist doch wohl ein Witz. Ja. Und dass das davon abhängig ist, wer da irgendwie, wie viel Anschlussinhaber sind, das ist doch mir scheißegal. Entschuldigung. Wenn ich dort über die Autobahn fahre, man hat eine Freisprechanlage, ja, und gerade für Geschäftsleute, die unterwegs sind und die dann einen Anruf kriegen, da will ich doch nicht gerade sagen, hä, Moment, ich muss jetzt erstmal wieder aus dem halbstündig dauernden Funkloch bis zum Spreewald fahren. Zug ist das doch genau dasselbe. Wenn man heute mit der Bahn unterwegs ist, da sitzen doch so viele Leute in den Zügen, die mit ihrem Laptop da sitzen und arbeiten. Ja, da muss das auch gewährleistet sein, dass du da Internet hast.
Ich denke mir, also ich reg mich da auch ständig drüber auf, ne? Also auch hier, das ist ein übelster Bunker hier, das Haus. Ne? Manchmal funktioniert WLAN auch nicht richtig, wenn ich an einer falschen Stelle bin, aber das ist, glaube ich, ein Einsteller, Anwenderfehler. Aber selbst wenn ich hier vorm Haus stehe, ich habe nur einen einzigen Balken 4G, wo hier in der ganzen Stadt eigentlich 5G anliegen sollte, gehe ich vor zum Wasserturm, habe ich halbwegs okayes Netz. Im selben Moment denke ich mir aber, bin ich zu anspruchsvoll?
Nee.
Also ich meine, ich komme noch aus einer Zeit, ne, da hat man halt, ja, noch, also da war an 3G, 4G nicht zu denken. Da haben wir für eine SMS noch 19 Cent bezahlt.
Ich hatte noch ein Telefon mit Wählscheibe.
Das kenne ich auch noch, ja. Aber
und ich kenne auch noch, wo wir damals in Berlin gewohnt haben, dass wir uns zum Telefonieren angestellt haben. Und zwar nicht in einer Telefonzelle, sondern da hingen die Apparate direkt vor einem Hauseingang. Da gab es bestimmte Hauseingänge, wo Telefone hingen. Und dann hast du dort gestanden und mit wem auch immer telefoniert und hinter dir standen auch noch welche.
Und haben alle zugehört, wenn
na
man so
klar.
private...
Okay. Also insofern denke ich immer, ja, mein Gott, man hat schon ein extrem hohes Anspruchsdenken, was einfach auch aufgrund der Möglichkeiten sich entwickelt hat. Und was eben nicht nachvollziehbar ist, das ist 4G ein Balken in einer deutschen Stadt und man fliegt in die Türkei oder wo auch immer hin und ist da wirklich in der Pampa unterwegs, wo man...
Und hat vollen Empfang.
Vollen Empfang. Und da denke ich dann immer... Aber das ist so, wenn man solche Sachen privatisiert, dann muss man sich auch nicht wundern auf der anderen Seite, wenn eben genau diese Dinge ausschließlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten denn zu einer Entscheidung führen. Und das Thema haben wir ja nicht nur bei der Telekommunikation, das haben wir in Teilen bei der Deutschen Bahn, Das haben wir bei den Krankenhäusern. Das haben wir überall.
Thema Bahn, habt ihr da irgendwie einen Einfluss darauf, dass das mit den Zügen hier ein bisschen besser funktioniert als Stadt? Also, ich weiß, ich kenne die Antwort, aber ich sag mal so, was ich jetzt in den letzten Wochen schon mehr mitgekriegt habe, Zugausfälle, dass wegen einer Gleis- oder Signalstörung das Schienenersatzverkehr ist. Also nach Cottbus zu kommen, ist manchmal echt abenteuerlich.
Nach Cottbus zu kommen, ist seit gefühlt 2 Jahren eine Katastrophe. Und letzten Endes müssen wir jetzt noch ein bisschen durchhalten, zumindest was das Autofahren anbetrifft. Mitte nächsten Jahres soll die Strecke wieder aufgemacht werden, vorfristig, weil eigentlich sollten die gesamten Baumaßnahmen bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Da hätten wir eine Sperrung dieser Straße von 3 Jahren gehabt, circa. Aber die Baumaßnahmen verzögern sich und werden erst Ende 26 abgeschlossen. Aber die Strecke Forst Cottbus soll wieder befahrbar sein. Punkt. Das ist für alle, die pendeln, erstmal eine gute Nachricht, die Individualverkehr machen. Gleichzeitig verkürzt sich dann natürlich auch ein möglicher Schienenersatzverkehr, wenn er denn notwendig ist. Weil das Georgel, was wir momentan sowohl im Individualverkehr als auch bei den Busfahrten haben, über die Autobahn. Und dann hast du ja auch dort noch das Thema, dass auch dort sehr viel gebaut wird in Cottbus. Und die ja du ja nicht unbedingt Cottbus Süd runter und dann die Einflugschneise
Madler Chaussee ist auch, ne?
ist. Aber letzten Endes, es muss ja auch alles mal gemacht werden.
Natürlich.
Ja. Und gerade bei Schienen, da mag ich nur mal nach Dresden gucken, wo da die Autobahn über die
Die
Straßenbahn
Brücke.
über die Brücke gerade wegfährt und eine Brücke einstürzt. Das sind ja alles Sachen, die ich schlichtweg in Deutschland für unvorstellbar gehalten habe.
Ja.
Und mit einem dementsprechend komischen Gefühl fährt man dann auch über solche Brücken rüber. Das ist ja nicht nur, dass es passiert ist, ja, sondern was passiert denn da eigentlich auch bei einem selber, wenn man viel unterwegs ist? Nein, grundsätzlich haben wir natürlich als Stadt keinen Einfluss darauf, was den Bahnverkehr anbetrifft, weil wir auch nicht Vertragspartner sind. Das ist VBB, ODEC, das Land mit den jeweiligen Bahngesellschaften, ob das die ODEC ist, ob das die Deutsche Bahn ist, ob das DB Regio ist und, und. Allerdings hilft es ja nicht, wenn man da einen Kopf in den Sand steckt, sondern da muss man immer wieder auch den Finger in die Wunde legen. Wir hatten gerade in der letzten Woche dazu ein Gespräch mit dem Landrat. Da ist auch der Staatssekretär aus dem Infrastrukturministerium da gewesen, der Herr Schüler. Dann ist da gewesen der Geschäftsführer der ODEC. Da sind die vom VBB da gewesen. Da war der Fachbereichsleiter oder Mitarbeiter im Fachbereich Stadtentwicklung von der Stadt Cottbus da. Da ist der Leiter der Akademie der Pflegeschule da gewesen, weil das sind ja die Punkte, die uns wirklich wehtun. Das sind die Pflegeschüler, die nicht von A nach B kommen. Das sind grundsätzlich die Schüler, die auch nicht, weil noch nicht alt genug oder finanziell nicht in der Lage, auf den Individualverkehr umsteigen können. Und das sind natürlich auch die Schüler vom OSZ, ne? Die ja auch aufgestockt werden
Ja.
sollen. Da soll ja ein riesen Campus dort entstehen.
Hier hinten im OSZ, ja, das soll erweitert werden.
Ja.
Okay.
Teilweise neu gebaut, also was zum Beispiel ein Wohnheim anbetrifft, und das soll richtig schick und modern gemacht werden.
Cool.
Da hat der Landkreis einen Antrag gestellt, ich glaube über GTF, weil Bildung ist ja über Strukturstärkungsgesetz auch nicht finanzierbar, also alles, was mit Bildung zu tun hat. Und da sind sie wohl auch auf einem guten Weg. Also durch die Werkstätten ist das schon alles durch. Und wie gesagt, das soll eine Campus-Variante werden. Und da muss man natürlich von A nach B kommen. Alles andere macht ja nicht ernsthaft viel Sinn.
Ja.
Und wie gesagt, für uns, für die Pflegeschüler ist es auch wichtig. So. Letzten Endes wird man nie verhindern können, dass Züge ausfallen. Weil dafür ist es Technik, dafür sind es Menschen. Und die ODEC hat beispielsweise auch gesagt, die haben schon mittlerweile vom Zugführpersonal 10 mehr eingestellt, also im Bestand, als sie eigentlich brauchen. Aber wir leiden auch unter der Strecke RB 64. Da wird jetzt jeder sagen, was geht mich denn diese Strecke an? Ne? Zittau-Niesky, also
Okay.
Görlitz, Zittau-Görlitz, das ist die RB 64. Die fährt als solche in den Bahnhof in Cottbus ein und fährt dann als RB 46 von Cottbus nach Forst und wieder zurück. Das ist dieser Takt. Also das sind die beiden miteinander gekoppelten Strecken. Die RB64, da gibt es wesentlich mehr Ausfälle.
Okay.
Und die haben logischerweise, wenn denn der Zug dort nicht ankommt im Cottbus, kann der nicht als RB46 weiterfahren. Und deswegen leiden wir auch an den Störungen, die es dort gibt. Die haben dort ganz, ganz viel Kabelklau und immer wieder irgendwelche technischen Probleme. Und dann fällt ein Zug aus. Und wenn man auf die Seite des VBB geht, ich muss das auch nochmal für die Stadtverordnetenversammlung vorbereiten, weil da mache ich ja auch immer eine Auswertung dessen, was ist die letzten, nach der letzten Stadtverordnetenversammlung gelaufen und was sind so die vorausschauenden Termine. Und das ist natürlich einer der wichtigen Termine gewesen. Logischerweise, weil es ja auch alle Menschen hier in dieser Stadt betrifft.
Ja, klar.
Und das Thema ist, da guckt, wenn man da auf die Seite guckt, VBB und irgendwas noch mit Qualität, aber wie gesagt, ich suche das nochmal genau raus, dann steht dieser Zug, diese Verbindung an dritter Stelle der Pünktlichkeit.
Okay.
Und die geringste Auslastung war,
dreht weiter.
Waren mal, also das Schlimmste von 100%, dass sie 85% erreicht haben. Und das kann man sich pro Monat tatsächlich angucken. Das lässt sich das Infrastrukturministerium tatsächlich als Bericht regelmäßig zuarbeiten. Und es ist auf dieser Internetseite erkennbar. Und wie gesagt, da stehen wir an dritter Stelle mit dieser Zugverbindung.
Verrückt.
Und dann gab es ja auch nochmal solche Sachen, dass eben die Leute, die für den Schienenersatzverkehr gewartet haben, nicht alle mitgenommen wurden. Auch das war ja ein Thema. Ja. Und da ist auch gesagt worden, die arbeiten ja mit einem Unternehmen hier aus der Region zusammen. Die haben da nachgefragt und der Geschäftsführer hat gesagt, alle, die am Bus gestanden haben, die habe ich auch mitgenommen. Ich kann das jetzt nicht widerlegen, aber da muss man ja auch ein Stück Vertrauen haben. Was gesagt worden ist, dass es schwierig ist, hinsichtlich, das Thema hatten wir vorhin, die ODEC muss auch besser werden, was die Kommunikation anbetrifft. Und die sind momentan dabei und haben das eigentlich auch schon fertig, so eine ähnliche Anwendung, Strecken, bla bla bla, so ähnlich wie dieser DB-Navigator, wo du also rein theoretisch deine Uhrzeiten, die in Frage kommen und eben die entsprechende Zugverbindung sowohl in der Hinfahrt als auch in der Rückfahrt eingeben kannst. Und wenn es da Störungen gibt, sollst du sofort eine Meldung kriegen.
Okay.
Das wollen die einführen, hängt momentan noch am Datenschutz, macht's aber auch nicht wirklich besser, wenn du dann die Informationen so spät bekommst, dass du nicht mehr umstellen kannst. Hm. Ne? Und es ist auch der Strukturentwickler der Deutschen Bahn, der ist auch mit dabei gewesen, der für dieses Thema verantwortlich ist, der Herr Westphal, und der hat auch gesagt, wir sind uns ja alle hier in diesem Raum einig. Und das war ja auch so, ja, dass jeder ausgefallene Zug einer zu viel ist.
Hm.
Ja? Und ja, jetzt muss man einfach gucken, wie man das jetzt hinkriegt. Zumindest ist es ja finanziell alles geregelt, dass diese Strecke Forst Cottbus elektrifiziert wird. Hm. Das soll ja auch passieren. Meine letzten Informationen bis 2032. Und dann muss man sehen, was sich daraus vielleicht noch an Synergieeffekten ergibt. Wir sind derzeit bei einer täglichen Nutzung dieser Zugverbindung von 1000 Personen.
Okay.
Das ist nicht viel.
Das klingt das schon erstmal viel, wenn man, also gut, ich krieg's ja mit, wie viele Züge hier losfahren.
Ja, da weißt du ja noch lange nicht, wie viel drinnen sitzen.
Ja.
Also wir fahren ja stündlich. Also der Zug fährt ja stündlich. Und auch nicht alle Zugverbindungen werden beispielsweise von der ODEC bedient. Da hast du teilweise auch noch Zugverbindungen von DB Regio, die dann aber auch bis nach Polen reinfahren und auch eine polnische Gesellschaft fährt. Also insgesamt 5 oder 6 Zugpaare werden am Tag nicht von der ODEC gefahren, sondern von anderen Anbietern. Und trotzdem wird das immer alles in den Topf reingeschmissen, da war der Geschäftsführer auch nicht so glücklich. Und was mir ja immer noch vorschwebt, ich glaube, man könnte gelegentlich doch den einen oder anderen noch mehr für so eine Zugverbindung begeistern, wenn es tatsächlich einen Halbstundentakt gibt. Ja. Und deswegen hatte ich das auch mit den 1000 Personen gesagt. So ein Halbstundentakt rechnet sich erst, wenn du 5000 Fahrgäste am Tag hast.
Okay.
Und das ist natürlich relativ schwierig. Ich habe es ja beispielsweise bei meinem jüngsten Sohn gehabt. Der musste regelmäßig um 6:30 mit dem Zug, also um 6.33 Uhr hier losfahren. Hm. Du hast zwar nur 20 Minuten und der ist in Sandow ausgestiegen, also nur 15 Minuten. Aber der wäre trotzdem zu spät zum Schulbeginn in der Fontane-Schule gewesen. Hm. Also musste der, konnte der nicht 7.33 Uhr fahren, sondern musste jeden Tag 6.33 Uhr fahren. Ja, dass ich den dann im letzten Jahr, als er eigenständig fahren durfte, mein Auto gegeben habe, um damit wir beide jeden Tag eine Stunde länger schlafen können, liegt ja dann auch auf der Hand. Ja. Aber wenn es da die Zugverbindung kurz nach 7 gegeben hätte, wäre es natürlich für alle optimal.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, man muss einfach gucken, wie sich das alles entwickelt. Nicht jeder, der jetzt einen neuen Arbeitsplatz, entweder über das Bahninstandhaltungswerk oder über die ganzen Institute und Akademien und dieses, ja, alles, was sich jetzt in Cottbus da einsiedeln wird, oder eben dieses Arbeitskräftepotenzial, was die medizinische Universität anbetrifft, die werden nicht alle in Cottbus wohnen wollen und können.
Hm. Ne? Aber da muss die Verbindung muss man, noch hier auch besser
da werden. Muss die Verbindung hier funktionieren, weil, und das hatte unter anderem der Leiter der Pflegeakademie gesagt, der Herr Raum, der meinte, wenn die jetzt diese Rekrutierungsgespräche haben, dann kommen ja Professoren und Doktoren in der Regel aus Großstädten.
Hm.
So. Und die kennen einen funktionierenden ÖPNV.
Ja.
Ja. Und dann fragen die natürlich auch, wie ist es denn alles angeschlossen? Und gibt's hier auch irgendwelche Carsharing-Angebote? Mhm. Auch das ist natürlich eine Geschichte, die sehe ich ja in Berlin. Wenn du dir überlegen kannst, ob du in den Bus, in die U-Bahn, in die S-Bahn oder in Rio einsteigen kannst, dann bist du in einer ganz anderen Situation, als wenn du hier drauf angewiesen bist, dass immer um 33 ein Zug fährt.
Mhm.
Also da gibt's noch Potenzial nach oben.
Gäbe, also wäre die Stadt bereit zu sagen, okay, wir machen jetzt unser eigenes Carsharing, also unsere eigene Carsharing-Firma oder stellen Autos zur Verfügung oder Fortbewegungsmittel, damit die Pendler vielleicht nach Cottbus kommen?
Also das müsste mit Sicherheit, also ich glaube, es können andere besser als wir. Das ist das eine.
Oder können die Stadt anstoßen?
Die wären auch schon hier, wenn es den Bedarf geben würde. Das muss man ganz einfach sagen. So ein Bedarf, also wo Leute Geld verdienen können, das kriegen die Menschen relativ schnell raus. Also die wären dann schon hier. Also das, was mir immer so vorschwebt, dass man beispielsweise so ein Wohnquartier, wenn man es dann alles CO2-neutral mal umbauen muss, dass man sowas wirklich komplett mit Technik und dass man sich eben aus dieser Wohnung heraus ein Auto oder eine Vespa oder wie auch immer, die in einem Gemeinschaftsgaragenkomplex dann stehen oder in einer Tiefgarage, weil eben nicht jeder jeden Tag ein Auto braucht, dann eben direkt aus so einer Wohnung buchen könnte. Also das fände ich schon ganz cool. Aber dazu bedarf es noch ganz viel Geld, was wir in der FEG in die Hand nehmen müssen. Aber ich, logischerweise muss man dann reagieren. Aber wir sind keine Autovermietungsgesellschaft. Und rein als Stadt, um das an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, wir dürfen ja auch gar keine wirtschaftliche Tätigkeit ausführen. Wir dürfen ja auch nichts mit Gewinn machen, muss man ganz einfach sagen, weil es dafür eben Unternehmen gibt. Ne? Aber ja, ich denke, dass halt wir im ständigen Gespräch sein müssen, auch mit Cottbus, auch mit den anderen Umliegern, was es an Entwicklung gibt, was es an Bedürfnissen gibt und wo wir uns eben unter den Ämtern und Gemeinden im Landkreis, die eben Cottbus auch umschließen, schlichtweg auch ergänzen können.
Hm. Hast du das Gefühl, dass das Potenzial der Stadt verschwendet wird? Und wenn ja, wo liegt denn eigentlich Potenzial, was wir hier haben? Oder das Potenzial einfach gar nicht gesehen wird. Ob es jetzt nur von Unternehmen ist oder von den Bürgern. Oder also sogar von der Stadtverwaltung.
Also ich denke, dass wir schon relativ gut kreativ unterwegs sind. Also jedenfalls einige, sagen wir es mal so. Kann nicht jeder, muss auch nicht jeder können. Und Also sagen wir mal so, wenn man sich das anguckt, in welchem Luxus wir hier leben. Jetzt wird jeder wieder sagen,
Von welchem Luxus sprichst
von
du?
welchen redet die denn? Was hat sie denn wieder genommen? Nichts. Ja?
Hm?
Aber wenn man immer so schön auf Statistiken abstellt, dann haben wir hier eine wesentlich höhere Eigentumsquote als überall in Europa oder zumindest in Deutschland. Wenn hier über 50% der Menschen in Einfamilienhäusern wohnen, dann spricht das nicht wirklich für eine arme Region. Und ich denke, dass in dieser Stadt tatsächlich viel Potenzial da ist. Und dass der Einzelne das vielleicht für sich auch gar nicht erkennt, was er selbst für ein Potenzial hat. Und wo er sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle beispielsweise mal einbringen kann. Ich mach's mal auf einer anderen, ich kehre das mal um. Wenn man jetzt beispielsweise in Facebook unterwegs ist oder überhaupt in Social Media und sich das mal alles so anguckt, dann lese ich oft die gleichen Namen, die in dieser Stadt regelmäßig am Meckern sind. Wo ich immer denke, und wisst ihr was? Dich habe ich noch nie gesehen. Weder bei einer Veranstaltung, noch warst du mal bei mir. Noch hast du dich mal mit einer Idee eingebracht und hast mal einen Vorschlag gemacht. Nee, Hauptsache erstmal wieder draufhauen. Das ist irgendwie gefühlt, als würden die Leute das brauchen. Wenn sie nichts zu meckern haben, wären sie nicht glücklich. Ich habe keine Ahnung. Ja? Und soll auch jeder für sich selber wissen, zumindest ist das oft bei mir so, dass die Leute sich da auch ein Stück weit selbst disqualifizieren. Und das muss jeder für sich selber wissen, ob er das braucht. Ja, aber ich glaube, dass vielfach die richtigen Leute nicht zusammenkommen, die eigentlich ein extrem hohes kreatives Potenzial hätten, um bestimmte Sachen für die Stadt mal vorzudenken. Na klar, kann ich das nur mit denen machen, die gerne hier leben, die wirklich sich bewusst entschieden haben, ah, ich komme zurück, oder ich, auch die bewusst sich entschieden haben, ich bleibe hier. Ja? Bei manchen hast du ja den Eindruck, die haben irgendwie so eine elektronische Fußfessel, die irgendwelche Signale abgibt, wenn sie in die Nähe des Ortsausgangsschildes von Forst kommen. Aber es gibt, glaube ich, ausreichend Menschen, die genug Ideen hätten. Die Frage ist halt nur, wo schicken die das hin? Behalten die das für sich? Haben die einen Kreis von Gleichgesinnten um sich? Und was machen die damit? Ne? Also da denke ich mir, kann man bestimmt auch mit ganz, ganz vielen kleinen Dingen zu dem Schönen, was wir schon haben, sprich das, was hier alles als selbstverständlich hingenommen wird und vielleicht auch zu Recht, weil es schon immer da war. Ja, wir haben eine tolle Schwimmhalle, wir haben ein tolles Freibad, wir haben den Rosengarten. Ja, das ist nun nicht für jedermanns Geschmack rein altersmäßig. Ja, du kannst dich aufs Rad setzen, kannst bis sonst wohin fahren. Du hast ja über 100 Vereine, wo du dich austoben kannst. Und. Und ich habe mich mal mit einer älteren Frau unterhalten, die hat da in diesem Anschlagskasten bei uns am Rathaus gestanden. Sagt, oh, hier ist aber schon wieder viel los. Und hier kann ich noch nie mal hingehen, da bin ich nicht da. Also wer hier in der Stadt behauptet, hier ist nichts los, der hat keine Ahnung.
Das hat Frank Schäfer ja auch gesagt, ne? Wenn man wirklich mal einen Veranstaltungskalender machen würde mit allem, was wirklich jede Woche hier stattfindet, man würde es nicht hinkriegen, überall hinzugehen.
Genau. Und für uns ist es überhaupt gar kein Thema. Das, was uns an Veranstaltungen gemeldet werden, das stellen wir auf die Stadtseite ein. Ja?
Also kann man sich auch bei euch auf der Seite informieren über
Na klar.
Veranstaltungen, die auch nicht von euch organisiert werden.
Richtig, da ist unten diese Datumsleiste für den kompletten Monat und da kann man das immer anklicken. Und dann weiß man, wenn uns die Veranstaltungen gemeldet werden, was da stattfindet.
Vielleicht solltet ihr das auch nochmal öffentlich machen in den sozialen Netzwerken, dass man auch andere Veranstaltungen außer eure Veranstaltungen auf eurer Webseite findet, mit Verlinkung auf diese Seite.
Kann ich versuchen. Ich merke,
vielleicht einfach mal, genau, geistige Notiz machen und dann in Auftrag geben an die Pressestelle. Mhm. Ich habe ja in den sozialen Netzwerken in Vorbereitung gefragt, ob noch Leute Fragen an dich hätten. Mhm. Und da kam eine Frage unter anderem, Thema Teichstraße. Mhm. Wie ist denn da der Stand? Ist das Thema jetzt vom Tisch? Also für alle, die es nicht wissen, es soll ja dieses komplette Areal um den Kick rum und den Döner und den Parkplatz, der da ist, erneuert werden und im Zuge, oder sollte irgendwie erneuert werden und im Zuge auch gleich die alte Fabrik dahinter mit platt gemacht werden und dann soll dort ein Edeka-Einkaufsmarkt entstehen. Da gab es sehr kontroverse Meinungen darüber.
Ja.
Ja. Ich habe da persönlich auch meine Meinung, die habe ich dir auch schon gesagt.
Ja.
Aber es gibt halt immer noch Leute, die sich fragen, okay, ist das Thema jetzt wirklich vom Tisch? Kann da immer noch was kommen? Oder
es fragen genauso viele Leute, wann kommt es denn endlich?
Okay.
Das Thema ist noch nicht vom Tisch.
Okay.
Die Stadtverordneten insbesondere haben gesagt, also sie würden erst dann nochmal drüber entscheiden und dann schließt sich der Kreis wieder zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Wie entwickelt sich der Einzelhandel, wenn wir nochmal so eine Einzelhandelskonzeption, eine aktuelle hätten? Grundsätzlich, ich sage das jetzt mal rein objektiv. Mhm. So. Es kommt jemand, der sagt, ich würde gerne hier in der Stadt investieren, ich habe die und die Vorstellung. Und wir möchten das an der Stelle machen. Ja, 15 Millionen Euro investiert oder nicht investiert, das ist schon mal eine Hausnummer. Mhm. Das ist das eine. Mhm. Zweitens, wir beseitigen ihnen dann den Schandfleck, der nicht im Eigentum der Stadt ist. Mhm. Wir kümmern uns drum.
Das heißt, ihr hättet damit keine Probleme. Also euch gehört das Gebäude nicht, ihr habt auch keine Handhabe drüber. Nein. Das heißt aber im Umkehrschluss, ihr hättet keine Probleme damit, das zu entsorgen.
Das ist dann Sache des Investors. Das ist dann
weg.
Hm? Ja, genau. So. Und dazu kam ja noch, dass es nicht nur diesen Edeka anbetrifft, sondern dass ja auch noch zwei andere Geschäfte gesagt haben, wir würden uns auch gerne verändern wollen. Mhm. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe diese Idee, na klar, gucken wir dann erstmal in der Verwaltung, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Mhm. Gibt es Gespräche? Ja, wir haben auch andere Standorte geprüft. Weil ja immer auch wieder das Thema ist, bei diesen weiten Wegen in dieser Stadt, im Norden fehlt irgendwas. Die sollen mal in den Norden irgendwo hingehen. Ja, also in Richtung Gubener Straße, irgendwo dort hinten raus. Ja, aber so ein Unternehmen, jetzt mal ganz ehrlich, das geht an so eine Stelle, wo es Geld verdient.
Und das ist zentral.
Und das ist zentral, wo ganz, ganz viele Leute vorbeikommen. Mhm. Und da hinten raus ist es erstmal nicht, dass dort viele wohnen, Punkt eins. Mhm. Und Punkt zwei ist es auch keine Einflugschneise für irgendwas. Mhm. Also da vertraue ich, oder sagen wir mal so, da haben andere eine ganz andere Expertise als die Verwaltung und auch die Stadtverordneten. Mhm. So. Dass die sich was anderes wünschen, ist nachvollziehbar. Aber dann gibt es für denjenigen nur entweder an der Stelle oder gar nicht. Und dann muss man sich überlegen, was ist denn jetzt das Richtige? Ja. Grundsätzlich ist es insofern nicht vom Tisch, als dass der Investor nach wie vor hier in der Stadt investieren möchte. Hm. Dass wir damit auch noch vermutlich zwei andere Probleme gelöst bekämen oder sogar mehr. Hm. Und dass es ja letzten Endes auch geprüft wurde, ob man damit auch genug Geld verdient. Hm. Also niemand nimmt so einen Haufen Knete in die Hand und sagt, ach ne, wenn ich da miese mache, ist mir das doch auch egal, ne? Hm. Wenn die Leute woanders einkaufen. Die haben das schon durchgerechnet, ansonsten kämen sie nicht auf so eine Idee. Hm. Was natürlich auch bei mir angekommen ist, war, es hat ja vorher eine Umfrage in einem anderen Einzelhandelsunternehmen gegeben, Sicherung der Arbeitsplätze und dieses und jenes. Ja, aber dann sind die Leute auch gekommen. Ja, aber mit dieser Unterschrift, da wollte ich doch nicht gleich damit zum Ausdruck bringen, dass ich gegen den Edeka-Markt bin. Mhm. Also das ist auch, das wird tatsächlich in dieser Stadt sehr kontrovers diskutiert. Und sagen wir mal so, ich habe zweimal so ein Vorwurf bekommen. Das war einmal bei dieser Nachfragebündelung für die deutsche Glasfaser, wo ich ja auch aus Überzeugung gesagt habe, je mehr sich gleich anschließen und auch für nur einen 2-Jahres-Vertrag, weil danach können sie ja selber wieder wechseln, aber nicht mit diesen Anschlusskosten, die sich ja auch zwischen 700 und 900 Euro bewegen, wenn man das ansonsten selber bezahlen muss, umso besser ist es ja für die Stadt.
Ja.
Und das war das erste Mal, wo mir unterstellt worden ist, dass ich dafür Geld kassiert habe. Und bei dem Edeka-Markt habe ich das zweite Mal den Vorwurf gekriegt.
Also Korruptionsvorwürfe?
Ja.
Krass. Okay. Und
das muss ich ganz ehrlich sagen.
Von Bürgern oder von offiziellen?
Nee, einmal von Bürgern und einmal von dem Stadtverordneten.
Nett.
Und da war die Aussage, Herr Frau Thormeck, ich bin ja schon gefragt worden, ob Sie von Edeka bezahlt werden. Ich sage, dann fragen Sie mal die anderen Leute, die gerne einen größeren Markt gehabt hätten. Schönen Tag noch. Also das finde ich dann schon, das geht zu weit.
Ja.
Ja. Also das geht wirklich zu weit, weil ich immer noch der festen Überzeugung bin, klar, ich kann auch Fehler machen. Das würde ich auch nie behaupten, dass ich alles richtig mache. Nur wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Das wäre ja absurd, wenn mir nicht auch welche passieren würden. Aber nichtsdestotrotz entscheiden wir ja auch solche Sachen, wenn wir Vorlagen machen, Beschlussvorlagen in die Stadtverordnetenversammlung hinein. Das entscheide ich nicht alleine. Das beraten wir immer mit den Verwaltungsvorständen zusammen. Und wenn dort irgendwer oder die Mehrheitsmeinung gewesen wäre, ey, pass auf, Simone, lass die Finger davon. Das machen wir nicht. Dann hätten wir es auch nicht getan. Dann hätte das nicht stattgefunden. Weil ich bin ja auch nicht beratungsresistent. Ja? Okay. Und insofern da mit so einem Vorwurf, das ist schwer für mich, damit umzugehen.
Das glaube ich.
Dass ich korrupt wäre.
Aber ich glaube, das wäre für jeden, aber...
Das ist schon harter Tobak, sowas an den Kopf geknallt zu kriegen. Ja.
Definitiv. Ich sag mal so, das ist auch ein bisschen unter der Gürtellinie. Wie gesagt, ich war auch bei der Stadtverordnetenversammlung schon öfter mal dabei und ich habe mir das öfter mal angeguckt und ich denke mir so, wie hältst du das aus? Wie hältst du das aus, dir das da anzutun mit den Heinis teilweise?
Also, ich nehme jetzt mal dein Wort, die Heinis. Die sind von diesen Menschen in dieser Stadt gewählt worden. Genau die und niemand anderes. Und letzten Endes, und das ist, glaube ich, auch der große Irrglaube in dieser Stadt. Erstens, es sind ja nicht alle so.
Sage ich auch nicht, ne.
Je nach Gemütszustand, je nach Sachverhalt und. Ist das ja ganz unterschiedlich. Letzten Endes sind das die gewählten Vertreter für die Stadt, die ehrenamtlich die Entscheidungen für die Bürger treffen. Weil ich kann nichts entscheiden.
Wie viel Stimmgewalt hast du denn in der
Stadt? Eine.
Also von
ich habe eine Stimme.
Wie viele Mann sitzen in der SVV?
28 plus ich, weil ich keine Stadtverordnete bin, werde ich extra gezählt. Aber es sind insgesamt 29 Stimmen, die über alles in dieser Stadt entscheiden. Und wenn man mal reinguckt in die Zuständigkeitsordnung, dann habe ich, glaube ich, eine Möglichkeit, selbstständig über 4.999 Euro zu entscheiden. Mit allem anderen muss ich in irgendeinen Ausschuss und das bedeutet arbeiten, das bedeutet Beschlussvorlagen erarbeiten und das bedeutet Entscheidung. Ich, für mich alleine, kann nur in die Verwaltung alleine Entscheidungen treffen. Weil ich glaube, alles andere hat Außenwirkung und alles andere, und das ist ja auch der Sinn und Zweck der Übung, dass wir dort nicht in der Kugel drinne sitzen und aus teilweise mit Scheuklappen auf die Dinge vielleicht auch drauf gucken, auch wenn wir der Auffassung sind, wir entscheiden das im Sinne der Stadt. Ne? Nein, für alles, was in dieser Stadt passiert, gibt es ganz, ganz viele Beschlüsse von Stadtverordneten. Und zwar Mehrheitsbeschlüsse. Und ich habe davon eine Stimme. Nur eine.
Also du bist jetzt nicht die heimliche Marionettenkönigin und lässt deine Puppen für dich tanzen und entscheidest selbst.
Die Heinis, wie du sie vorhin so schön gesagt hast.
Ich darf das sagen. Also ich
die würden sich, glaube ich, auch schwer an Fäden legen lassen. Und ich kann sie nicht wie Marionetten behandeln. Das ist auch gut so. Auf der anderen Seite. Ja. Weil es hat ja auch einen Riesenvorteil. Da sind ja Leute mit Lebenserfahrung drin, die auch aus unterschiedlichen mit unterschiedlichen Berufshintergründen dorthin kommen. Und die natürlich manchmal auch völlig logisch und zu Recht eine andere Blickweise auf die Dinge haben. Und das immer alles dann einfließen zu lassen. Na klar ist es oftmals dann eine Kompromisslösung. Und das ist nur auch nicht unbedingt so meins. Ne? Mhm. Weil vom Kompromiss ist immer ein, aus meiner Sicht, Abrücken von der Idealgeschichte. Aber dafür sind sie da. Sie entscheiden stellvertretend für alle Menschen, die in dieser Stadt hier wohnen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich beispielsweise mit Leuten unterhält, die in der Schweiz unterwegs sind oder die Schweizer Staatsbürgerschaft haben, da haben wir ja auch den einen oder anderen hier in der Stadt, der sagt, was lob ich mir diese repräsentative Demokratie, die wir hier in Deutschland haben. Ja, ich krieg da permanent diese dicken Briefumschläge aus der Schweiz zugeschickt und muss da mich irgendwie an dem Bürgerentscheid beteiligen. Ja, und dann gibt's dann auch immer, was spricht dafür und was spricht dagegen. Da muss das alles durchlesen, ja. Und oftmals würde ich mir aber doch auch wünschen, dass die Leute sich mehr vielleicht einbringen oder dass man die Möglichkeit hätte, die Leute mehr an Entscheidungen teilhaben zu lassen.
Ja? Wär's mal eine Option, mal einen runden Tisch zu machen und mal wirklich nicht nur die Bürgersprechstunde zu machen. Also du hast ja als Bürger die Möglichkeit, bei der SVV zu sagen, ich möchte mich jetzt hier hinstellen und möchte jetzt mal sprechen. Sondern wäre es nicht mal schön zu sagen, wir setzen jetzt mal die Stadtverordneten hin auf eine Bühne und stellen die ganzen Bürger hin und lassen die Bürger mal wirklich 2 Stunden lang, 3 Stunden lang nur Fragen stellen an die Stadtverordneten. Was habt ihr dafür gemacht? Was habt ihr da gemacht? Warum ist die Entscheidung so ausgefallen? Weil ich muss immer sagen, dieser Tagesordnungspunkt Bürgersprechstunde, na, das ist mal so schnell nebenbei abgehandelt. So, wenn jetzt kein Bürger da sind, naja gut, okay, alles klar, super Sache. Aber wirklich mal zu sagen, ihr müsst euch jetzt den Fragen der Bürger stellen, wäre das mal eine Idee? Also würde man die Stadtverordneten dazu bringen können?
Das denke ich schon. Die Frage ist nur, ob genug Bürger kommen würden. Das ist mal, keine Ahnung, lasse ich mal die Antwort offen. Also ich habe da ja in Teilen, wie soll ich denn das sagen? Es ist doch schwer für einen Bürger in der Stadt, der jetzt beispielsweise zu den Stadtverordnetenversammlungen, hier ganz normal, wo wir jetzt die Kommunalwahl gehabt haben, bei dem, was da in Teilen auf den Plakaten gestanden hat. Da war das Sachen, die das Land betroffen haben. Viele Sachen, die den Bund betroffen haben. Und ich glaube, dass ja gerade mit Blick nach vorne, wenn man jetzt nicht irgendwelche Programme hat, die man jetzt einfach nur abarbeiten muss, weil wir sie auch nicht mehr anhalten können, logischerweise, und auch nicht wollen. Ja, auch die Stadtverordneten das nicht wollen. Aber dass viele, glaube ich, gar keine Vorstellung davon haben, was die Stadtverordneten entscheiden und wofür sie eigentlich auch wirklich stehen. Also ich setze mich beispielsweise ein für Punkt, Punkt, Punkt. Dann hätte der Bürger ja tatsächlich was Konkretes, wo er mal nachfragen muss, was ist das jetzt eigentlich? Was ist daraus geworden? Ja, und in dem Sinne erreicht man ja auch immer nur die Klientel, die einen gewählt hat. Bei den anderen kannst du ja nicht fragen, warum der anders entschieden hat. Schwierig.
Ist definitiv ein schwieriges Thema, ja.
Ja.
Also ich könnte mir das aber auch mal ganz gut vorstellen, dass man mal wirklich so eine Runde macht, wo die wirklich Rede und Antwort stehen
müssen. Können wir doch mal über Demokratieleben anschieben. Das ist doch genau Demokratieleben und nichts anderes.
Können wir mal einbringen. Müssen wir mal gucken, im nächsten Gespräch gucken.
Genau, wenn wir wieder Begleitausschuss haben, sprechen wir mal drüber.
Genau. Da wäre jetzt auch das zweite Thema oder die zweite Frage, die gekommen ist. Und da würde ich wirklich sagen, dass wir da wirklich ganz kurz drüber reden. Also vielleicht nur eine Ja- oder Nein-Antwort. Mhm. Ein Jugendzentrum.
Oh, ja.
Ja oder nein, wird es das noch geben?
Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir das.
Ja.
Wir haben jetzt auch einen Plan, wie es funktionieren kann, um den Willen der Stadtverordneten
Okay.
auch umzusetzen.
Ja.
Aber es wird nicht gleich. Und das andere hätten wir. Und
Und das
das
finde
ist ein,
ich extrem traurig.
ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eins der Sachen, die sind ganz tief in mir drinne. Das habe ich auch nicht überwunden. Nicht, weil ich nicht verlieren kann. Darum geht es gar nicht. Sondern weil so viel Arbeit im Vorfeld reingesteckt worden ist in diese Idee des Kinder- und Jugendzentrums in der Gumner Straße, dass rein faktisch mehr Jugendliche und Kinder im Norden der Stadt wohnen, dass auch aus dem Grund der Standort gut wäre, dass es ein städtisches Objekt ist, was man wieder hätte vernünftig machen können, wo wir schon investiert haben, gerade auch in den Beachvolleyballplatz mit allem, was dazu gehört. Es ist ein wunderschönes Areal, was gut hätte belebt werden können. Und insofern.
Wird da die Jugend vergessen? Also natürlich, ich kann vielleicht auch irgendwie nachvollziehen, warum die Entscheidung getroffen wurde, aus vielleicht wirtschaftlichen Gründen oder was auch immer, sagen wir mal wirtschaftliche Gründe. Aber ist das nicht ein Streit, der auf dem Rücken der Forster Jugend ausgetragen wird? Weil
Ja.
aktuell muss man wirklich sagen, die Jugend hat hier nichts. Das SFZ ist meiner Meinung nach nicht tragbar. Da kann man als Jugendlicher nicht mehr hingehen.
Nicht, was die Angebote
Nicht was die
anbetrifft.
Angebote, also, sondern einfach was die Substanz angeht. Ne? Also.
Also das ist doch immer so ein Ding. Man kümmert sich aufgrund der Haushalte, die wir in den jeweiligen Kommunen haben, immer erst dann um irgendetwas und beschäftigt sich intensiv damit, wenn es schwierig wird. Gebäudesubstanz, Standort, mit allem, was dazu gehört. Und es geht meines Erachtens zu Lasten der Kinder und Jugendlichen schlichtweg aus der Tatsache heraus, es ist der Standort gefunden, es war das kommunale Objekt und die Kinder und Jugendlichen sind auch wie bei der Skateranlage genau daran beteiligt worden. Dass bestimmte Dinge schlichtweg mehr kosten, als man sie schätzt,
Ist logisch.
das war, glaube ich, den Stadtverordneten nicht so ganz logisch. Die haben einfach das hinsichtlich der Kostenschätzung und der Kostenberechnung war eine Differenz von einer knappen Million. So.
Ähnlich wahrscheinlich wie beim Museum. Aber, also, um das jetzt mal
Ja.
wirklich kalt zu sagen, ne, Museum wird gebaut. Das ist was für, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, das ist was für alte Leute, für gestandene Leute. Aber unser Potenzial, was in Zukunft unsere Stadt hochhalten soll, da ist 1 Million zu teuer?
Ja, für mich wäre es das nicht gewesen. Weil überall, wo wir in dieser Stadt einen Haken rankriegen, macht diese Stadt lebenswerter. Und insofern bin ich von meinem Naturell, der so und so auch nicht Geduld als zweiten Vornamen hat, ja, immer daran interessiert, dass wir an die Sachen, mit denen wir angefangen haben, auch relativ schnell einen Haken bekommen. Und wenn man sich das heute anguckt, würden wir mit Sicherheit dieses Haus dort drin hinten nicht für das Geld saniert bekommen, was es damals mehr gekostet hätte. Und das Geld war ja auch vom Fördermittelgeber angekündigt. Die Stadtverordneten haben gesagt, es gibt keinen Bescheid. Und das Gericht hat ihnen ja recht gegeben. Insofern, wie gesagt, das ist für mich so ein Ding. Da habe ich lange dran zu knabbern gehabt und es ist immer eins der Punkte, hast du ja auch an meiner Reaktion gemerkt, wo irgendwo dort so eine leichte rote Lampe angeht. Aber wir müssen das logischerweise machen und wir müssen es auch deswegen machen, weil wir ja zunehmend die jungen Menschen in der Stadt haben. Wir sind ja jetzt mittlerweile, glaube ich, bei 150 Wohnungen, die wir ans CDK vom MOL-CT vermietet haben, wo die Pflegeschüler drinne wohnen. Und da kommen ja jetzt wieder Leute.
Und was machen die in ihrer Freizeit?
Das weiß ich nicht.
Sitzen die zu
Sie
Hause in
haben
ihren Wohnungen?
genauso wenig einen Anlaufpunkt wie die Kinder und Jugendlichen, die schon immer hier in Forst gewohnt haben.
Und das
Also die
macht's.
sind unter sich organisiert irgendwie in ihren
Ja,
Gruppen,
schon, aber.
aber wäre doch sinnvoller, auch wenn wir beispielsweise hinten, wenn das OSZ als Campusvariante gemacht wird, plus dass dort ein Wohnheim hinkommt, auch dort brauchen wir in jedem Fall Ja, eine Anlaufstelle, logischerweise. Nee, aber das sind zum Beispiel die Dinge, die die Leute nachvollziehbar nicht verstehen können, auch die Kinder und Jugendlichen. Also mit der Entscheidung, wir geben die Gumner Straße auf und ein Kinder- und Jugendzentrum soll ans Stadion, ja, ist auch einhergegangen, dass man gesagt hat, ja, aber dann ist auch der Nix e.V. nicht mehr der Träger. Das haben sie ja mitentschieden. Und jetzt muss erstmal ein Träger gefunden werden. Das heißt, du musst das wieder ausschreiben. Wir brauchen ja eine Aufgabenstellung dafür. Wir müssen auch eine Aufgabenstellung für eine Leistungsphase 1 und 2 in der Planung mal haben. Was soll denn da stattfinden? Was soll da stattfinden? Wie groß muss denn das sein? Was hast du für Funktionalitäten in den Räumlichkeiten, die zwingend erforderlich sein müssen? Und. Und das ist nun mal nicht einfach so hingerotzt. Und schon gleich gar nicht, wenn wir 70 Projekte haben, an denen wir arbeiten. Ja?
Aber das ist doch völlig am Bürger vorbeigearbeitet.
Das sehen aber die Stadtverordneten anders. Die haben da eine andere Wahrnehmung. Sie sagen, nö, wir machen das jetzt hier am Stadion. Das gehört an Stadion, damit die Kinder auch Jugend, auch Sport machen können. Ja, aber doch nicht, wenn ich für weiß der Fuchs, wie viel Geld dort in ein Sportstadion investiere, was für Wettkämpfe notwendig ist. Aber Sport
kann man doch auch hier in Verein machen.
Man kann Sport, bevor Kinder und Jugendliche in ein Kinder- und Jugendzentrum gehen, sind sie schon längst in einem Verein, rein altersmäßig. Aber das ist nicht mehrheitsfähig gewesen, so eine Einstellung. Und wir dürfen in der Verwaltung, ich schon gleich gar nicht, aber wir dürfen alle nichts machen oder anders entscheiden, als dass die Mehrheit der Stadtverordneten entschieden haben. Und das ist, glaube ich, auch schwer vermittelbar.
Okay, also wir werden das Problem,
wenn wir heute eine Weile mit uns rumtragen.
Und ich finde es traurig, das ist wirklich meine persönliche Meinung. Hätte ich damals das SFZ nicht gehabt und ein funktionierendes Jugendzentrum und das Eastside und Park 7, was es nicht alles gab damals, würde ich heute nicht hier sitzen. Muss ich ehrlich sagen. Also ich wäre wahrscheinlich auch nicht in Forst, weil ich habe im SFZ die besten Jahre meines Lebens gehabt. Wären damals der Leiter Warmi und Rübchen.
Der war übrigens letzte Woche Mittwoch beim ehemaligen Treffen der Mitarbeiter im Rosenflair, Herr Warmuth.
Ernsthaft?
Ja.
Mit dem würde ich mich gerne wieder unterhalten, muss ich wirklich sagen. Also wie gesagt, wäre er nicht gewesen, wüsste ich nicht, was aus mir geworden wäre. Muss ich wirklich sagen. Also wir hatten wirklich Glück, unsere komplette Generation, wie wir alle da waren. Ne? Wir hatten Glück, dass wir solche Leute hatten. Ne? Auch Warmi, Frau Rubin, Frau Zimmermann, Bernd Höhr. Ne? Wie gesagt, die haben uns wirklich in die richtige Richtung geschubst, gedrängt, aber haben uns auch in Ruhe gelassen. Und
Frau Rubin und Herr Höhr waren auch beim ehemaligen Treffen.
Oh, das ist ja aber ich bin denen so extrem dankbar. Ja. So, und ich finde das so schade für die Jugend, dass sie das überhaupt nicht haben. Dass die nicht diese Möglichkeit haben zu sagen, okay, natürlich will ich meine Freiheiten haben, natürlich will ich meine Jugend ausleben, natürlich will ich auch mal Blödsinn machen. Dafür sind die Jugendjahre halt da. Aber dass man wirklich einen Ort hat zu sagen, okay, hier werde ich aufgefangen oder hier, da wissen aber auch die Eltern, wo man ist.
Das ist ja das Nächste und außerdem ist es ja immer noch mal was anderes. Ich treffe mich unter Gleichgesinnten, Punkt 1. Und Punkt 2, ich habe auch mal andere Erwachsene, so wie du das schon gerade gesagt hast, die ihre Kinder auch großgezogen haben und die auch schon vieles erlebt haben, auch über die ganzen Generationen, die dadurch dieses Schülerfreizeitzentrum durchgelaufen sind.
Natürlich.
Das ist richtig. Und oftmals haben ja Eltern, aus welchen Gründen auch immer, relativ wenig Verständnis für die Probleme der Kinder, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind oder weil sie selber den Hintern voller Probleme haben, was alles nachvollziehbar ist. Ja, aber da mal einen anderen Blick auch hinzubekommen, vielleicht auch in diesem Gespräch mit den Erwachsenen, dass der Jugendliche einen anderen Blick auf seine eigenen Eltern bekommt, ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig.
Ja. Definitiv. Und gut, ich sag mal so, ne, ich war jetzt auch nicht der toleranteste Jugendliche, was jetzt so die Bedürfnisse meiner Eltern anging. Aber wie gesagt, ich war aufgehoben, meine Mutter wusste, wo ich bin. Ne. Wir hatten halt das Glück, ein Jugendzentrum zu haben. Und deswegen, ja, ich finde es ein Armutszeugnis für die Stadt und für die Stadtverordneten, das auf dem Rücken der Jugendlichen so auszuspielen. Also, ist meine Meinung, und da können wir auch eigentlich einen Punkt drunter setzen, weil ich weiß, was du dazu denkst. Ich weiß, was sehr, sehr viele da draußen denken. Ne, es ist traurig, dass die Stadionseite, die der Stadt gehört, auch immer noch genauso aussieht, wie sie jetzt aussieht. Und aber das Thema fangen wir gar nicht erst an.
Danke.
Ich weiß, das sind so rote Tücher für dich, ne?
Rote Tücher nicht, aber das ist jedes Mal wieder, wo Kampf. Ich denke, was aber auch einfach der Tatsache geschuldet ist, dass die Stadtverordneten, die jetzt seit 2019 dort drin sind, vielleicht auch für sich selbst einen anderen Anspruch haben als andere. Und wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass wir vom Prinzip her über eine Aufgabenstellung schon erstmal in die Diskussion mit den Stadtverordneten reingehen, dass die dann mitentscheiden können, was soll denn da eigentlich stattfinden, dann wären vielleicht bestimmte Sachen, auch was das Stadion anbetrifft, so nicht passiert. Wir haben gesehen, okay, da tut sich ein Programm auf, wir müssen das dringend machen. Wir hatten da auch nicht viel an Substanz, ja. Und es war uns in der Verwaltung, auch mir, und ich bin wirklich in meiner Kindheit Leichtathlet gewesen, mir war es nicht wichtig, dass aus 375 400 Meter werden. Weil die Länge bleibt immer die gleiche, ja, egal ob ich noch eine Kurve mehr fahre. Und wir werden hier nie im Leben deutsche Meisterschaften oder Olympische Spiele ausrichten. Nein. Und insofern war das mir nicht klar, dass offensichtlich der Mehrheit in dieser Stadt, weil so haben die Stadtverordneten ja entschieden, so eine 400-Meter-Bahn am Herzen liegt. Und ich kann ja jetzt, und wenn dann so entschieden wird, dann müssen wir so rumsetzen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass dann eine Allee dann gefällt werden muss. Und wenn du heute eine Allee fällst, die hat 20 Bäume, musst du Alleen fällen mit 60 Bäume. 1:3 Bäume. Einer geht weg, 3 müssen gepflanzt werden. Und das sind auch alles so Sachen, die kann man sich ja in der hellen Welt in der Stadtforst nicht unbedingt vorstellen.
Wie gesagt, ich würde das Thema gar nicht erst aufmachen, weil dann könnte man nochmal einen 2-Stunden-Podcast drüber machen, ne? über die Geschichte.
Aber auch da sind wir halbwegs auf einem guten Weg. Ich hoffe es zumindest. Ist ja nicht alles aus der Welt und wir machen nichts dran. Aber das sind eben alles Sachen, die nicht ganz unkompliziert sind.
Die, ich sag mal so, die neue Legislaturperiode der Stadtverordneten hat ja gerade erst angefangen.
Ja.
Okay.
Alle sind angetreten, das Beste für die Stadt zu wollen.
Natürlich, immer.
Dann gucken wir mal, was das Beste für die Stadt ist.
Ich denke auch.
Genau.
Ich denke, ich brauchte die Frage eigentlich gar nicht stellen, aber was
ja,
nervt
Leute
dich?
Die Leute können ja nicht in die Glaskugel gucken.
Nee. aber was nervt dich an der Stadt und was geht hier gar nicht? Du bist ja wirklich viel in der Stadt unterwegs. Du hältst dich auch wirklich mit vielen Leuten. Das wird ja auch viel an dich rangetragen. Ich weiß, du nimmst ja aber auch vieles auch einfach gar nicht an und bei bestimmten Themen, wo du sagst, okay, das ist jetzt Blödsinn, das ist hier rein und da wieder raus, weiß ich. Aber es gibt sicherlich so Sachen, die immer wieder aufs Neue kommen und wo du sagst, das geht einfach nicht.
Also Nerven ist dieses Gemecker. Weil ich einfach denke, wenn man mal versucht, einen objektiven Blick auf die Dinge zu kriegen, dann leben wir hier in Ruhe, Frieden, Glückseligkeit. Haben die wirklich verschiedensten Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, man muss es nur wollen, haben die Möglichkeiten hier ganz, ganz unterschiedliche Veranstaltungen zu besuchen, man muss es nur wollen. Und es gibt eben ganz, ganz viele Leute, die ich bei jeden Veranstaltung, bei allen Veranstaltungen immer mal wieder sehe, die eben dann genau so einen Freizeitstress haben, weil sie alles irgendwie in Anspruch nehmen wollen. Und auf der anderen Seite hast du einen Haufen Leute, die nur mit sich selbst beschäftigt sind, in ihrer eigenen Welt leben. Und das ist auch gut so. Sollen sie ja, es soll ja jeder so leben können, wie er will. Aber dann sollen sie auch nicht meckern. Ja. Wir haben hier viele Menschen in der Stadt, die sich engagieren. Das finde ich ganz toll, die in ihrer Freizeit sich beispielsweise in den Sportvereinen um die Kinder und Jugendlichen kümmern. Oder auch extrem ausgefallene Hobbys haben. Und das finde ich eigentlich von der Vielfalt her unheimlich toll. Mich nerven was mich wirklich extrem nervt, wenn man in Teilen so sehr auf sein Individuum ausschließlich abstellt. Also wenn ich mich damit auseinandersetzen soll, dass dreimal in der Woche ein Zug auf diesem Gleis 44 fährt, dann könnte ich fast Amok laufen. Weil das, und das begleitet mich jetzt auch schon die ganzen 6 Jahre, immer mal wieder, wo ich dann denke, ja, was soll ich denn machen? Ich höre den Zug, wenn er hupt, wenn er über die Brücke fährt, ne? Der, wenn er aus Polen kommt oder nach Polen fährt. Ich höre die Kinder im Kinder- und Jugenddorf die ganze Saison über. Ich höre jeden Schrei aus dem Freibad. Und deswegen werde ich mich doch nicht beschweren. Und das geht bis abends 20 Uhr. Und das geht das ganze Wochenende.
Und dann kommen wir auch noch im Juni und machen Olympics und halten dich noch am Freitagnacht wach.
Viel schlimmer war, wie ihr mich sonntag früh geweckt habt. Das Lied hatte ich ja noch nie gehört.
Es ist immer wieder schön. Es ist immer wieder schön.
Nein, aber das ist doch, das macht's doch aus. Und ich finde das auch total nervig, wenn einmal im Jahr irgendwelche Veranstaltungen im Rosengarten sind und irgendwer meint, der muss sich über die Lautstärke beschweren. Was ist das denn? Ja, aber ich kenne das auch aus Cottbus, wo die Leute, die am Altmarkt direkt gewohnt haben, beschwert haben, wenn Märkte gewesen sind. Das sind wirklich Dinge, die mich tierisch nerven. Die Nichtachtung des Eigentums von anderen, da könnte ich einen Zustand beikriegen, ja, wo ich immer denke, was bilden sich die Leute eigentlich ein? Hier Sachen, die anderen gehören oder wo man auch als Stadt Geld investiert hat, um da irgendetwas schön zu machen, zu beschmieren. Das finde ich ganz furchtbar, weil da fehlt mir auch höchstwahrscheinlich ein Stück kriminelle Energie. Ich bin so erzogen worden, was mir nicht gehört, das fasse ich nicht an. Und das nehme ich auch niemandem weg. Und dafür habe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Verständnis.
Geht's vielen so. Aber ich.
Ja.
Wir haben ja das Grundstück hier nebenan auch noch, ne? Und was da an Müll rumliegt, dann machst du dir keine Vorstellung. Ne, was die Leute da einfach nur, die kommen vor. Also vor allen Dingen, das war so krass. Ich habe mein Auto vorne abgestellt, bin hierher. Eine Viertelstunde später gehe ich zu meinem Auto zurück und dort steht eine Waschmaschine.
Ja.
Dort stand einfach eine Waschmaschine.
Und ich verstehe es auch nicht. Also die Waschmaschine trägt man nicht dorthin.
Da fährt man mit dem Auto hin?
Da fährt man mit dem Auto. Und dann kann ich auch bis auf den Recyclinghof fahren. Dann sammle ich vielleicht noch ein bisschen anderes Zeug und dafür muss ich noch nie mal was bezahlen. Bei Elektrogeräten? Und wenn ich darauf keinen Bock habe, ja, wenn ich zum Beispiel kein Auto habe oder ich bin einfach zu alt, dann habe ich meinen Abfallkalender und dort gibt's ein Kärtchen und da kann ich das anmelden und dann holt der Landkreis das bei mir vor der Türe ab, wenn ich es bis früh um 7 oder ab um 7 darf man es wohin stellen. Aber wenn man durch die Stadt fährt, teilweise wie das aussieht vor einigen Hauseingängen, auch wo ich immer denke, wissen die das nicht, dass da es einen anderen Weg gibt? Oder auch diese Müllgeschichten, das ist einfach ärgerlich, weil die haben alle eine Mülltonne zu Hause und
Man muss aber auch, ich habe jetzt aber auch in vielen Podcasts, mit denen ich jetzt schon gequatscht habe, auch schon gehört, die Leute finden das gut, wie sauber das hier in der Stadt ist. Die Stadt ist sauber, muss man wirklich sagen.
Die Stadt ist sehr sauber. Ich hatte da auch ehrlich gesagt meine Bedenken, als wir die Straßenreinigungssatzung gemacht haben. Das ist ja der Zyklus geändert worden. Die Hauptstraßen 14-tägig, die Nebenstraßen 4 Wochen. Da dachte ich schon, aber wenn man jetzt mal hier von Cottbus reinfliegt, ob von der Autobahn oder von irgendwann mal demnächst über die Bundesstraße wieder, ne? Du kommst erstmal über den Kreisel, dann hast du die tolle Einfahrt rein in die Stadt, über die Spremberger Straße, kommst über den nächsten Kreisel und dann bist du in der Innenstadt. Und das Thema ist einfach, dass ganz, ganz viele Menschen, die von außerhalb kommen, die sagen, wissen ja eigentlich, was sie für eine saubere Stadt haben.
Und das sehen halt viele Leute auch nicht.
Nein.
Das.
Weil man auch manchmal, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht auch immer wieder nur das Negative sehen will. Und über das Positive, was man vielleicht doch noch sieht, ich mag das den Menschen gar nicht unterstellen, dass die auch nicht mehr in der Lage sind, irgendetwas positiv zu betrachten. Einfach wirklich für sich als normal ablegt und immer nur das Negative angesprochen wird. Aber man merkt es jetzt manchmal auch im Gespräch. Also wir möchten auch mal Danke sagen. Das hat mit den Mitarbeitern des Betriebshofes wieder super geklappt, was Dörni-Rennen anbetrifft oder was den Markt anbetrifft oder. Oder die Hausmeister haben uns geholfen oder vielen Dank. Aber
Da muss ich aber auch sagen, ne, wenn Dörni-Rennen ist, da werden ja
mh.
Strohballen in der Stadt
Ja.
ausgelegt und dann wird da das Rennen gemacht, ne? Die Leute, die lehnen sich halt auf die Strohballen auf, dann geht da immer mal, dann klettert vielleicht doch mal ein Kind drüber, ne, wenn jetzt nicht gerade ein Rennen ist. Aber dann fährt man nächsten Tag dort vorbei und das ist weg.
Ja.
Man sieht nichts davon.
Sobald das Rennen zu Ende ist, die letzte Siegerehrung gewesen ist, gehen sofort die Aufräumarbeiten los. Die ganzen Geländer werden abgebaut. Und das sieht auch einfach dann wieder ordentlich und sauber aus. Ja, das muss man
Das,
ganz
ja,
einfach sagen.
natürlich.
Ja.
Das würde in anderen Städten vielleicht, klar, vielleicht würde es auch irgendwie funktionieren, aber wenn man jetzt mal in Berlin zum Beispiel ist, na, du siehst teilweise, wenn Love Parade war oder wo es die Love Parade noch gab, das hast du 3 Wochen später noch gesehen, dass dort mal eine Party war.
Die gab es
Also,
aber dieses Jahr wieder in Berlin.
gibt es wieder, ich bin da raus, also aus dem Thema, ob es wieder ein Love Parade gibt oder. Auf jeden Fall, wenn da irgendwie ein Umzug oder sonstiges ist,
Ja.
ne, das sieht man ewig.
Aber das ist doch auch wieder so ein Grundproblem. Wieso muss es denn so aussehen, wenn es eine Veranstaltung gegeben hat? Die Leute schmeißen, was mich immer richtig, da könnte ich einen Anfall kriegen, ja, wenn ich irgendwie von der Autobahn runtergeflogen komme und dort dann irgendwie auf der Abfahrt dann wieder die ganzen Tüten von McDoof sehe. Also, wieso kann man das nicht zu Hause entsorgen? Wieso muss man
Ja,
das aus dem Auto
das
rausschmeißen?
verstehe ich auch nicht. Also, klar, man isst das dann halt auf der Autobahn, ja, super Sache, aber man lässt da die Tüte einfach im Fußraum liegen und dann nimmst du zu Hause mit in den Müll.
Zum Beispiel.
Na, man sieht das vor allen Dingen auch immer montags, ne, wenn du, oder sonntags sieht man es, ne, wenn die Leute im Kino waren. Und dann Popcorn-Tüten, ach nee, ich habe doch keinen Bock mehr, das zu essen, dann liegt das draußen. Verstehe ich auch absolut nicht. Aber gut, wir werden die Menschheit nicht ändern.
Nö, das geht nur über Strafen. Und das will ja auch keiner.
Harte Sanktion.
Ja, man muss es ja auch kontrollieren. Und insofern, das funktioniert ja dann schon wieder nicht.
Okay.
Insofern braucht man darüber nicht nachdenken.
Wir versuchen mal ein kleines bisschen Tempo hinten raus noch reinzukriegen, weil wir sind jetzt hier bei 2 Stunden 23 Minuten Aufnahmezeit. Gucken wir mal. Was findest du im Umkehrschluss gut an der Stadt?
Dass es eben so eine Vielfalt gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, für mich war das früher auch nicht so wirklich vorstellbar, dass ich hier in Forst wohne. Aber das ist jetzt mittlerweile so mein Ort, wo ich am längsten meines Lebens wohne, nämlich nächstes Jahr im Februar 25 Jahre. Und ich habe das alles sehr, sehr schätzen gelernt. Und ich schätze die kurzen Wege. Für mich ist Cottbus kein Problem, was für viele ja schon eine Weltreise ist. Für mich ist aber auch Berlin und Dresden kein Problem. Und ich kann es auch fahren. Ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne Auto fährt und sehr gerne auch etwas schneller fährt. Und ich bin auf der anderen Seite aber auch ein sehr schlechter Beifahrer. Das gebe ich ja ehrlich zu, ne? Aber insofern hat man hier in diesem Umfeld so wahnsinnig viele Möglichkeiten, bis hin, dass man hier auf die Autobahn rauffährt und eben entweder mit dem Auto oder eben auch mit dem Zug relativ schnell in Breslau ist. Und diese Option auch auf der polnischen Seite, wo so viel gemacht wurde, wir waren jetzt mal weil unsere Kinder unbedingt mal in ein anderes Einkaufszentrum wollten, waren wir da in irgend so einem Einkaufszentrum in Zielona Gora. Ey, da kommst du dort rein. Und da kannst du das Ende von diesem Ding gerade mal sehen. Ist eine Frage, wie lange sich das hält mit dem, was wir hier in Deutschland derzeit erleben und erlebt haben. Aber man kann so viel machen. Und beispielsweise, es gibt ja hier auch viel leckere Dinge zu essen und zu trinken. Und da geben sich ja auch unheimlich viele Menschen richtig dolle Mühe bei. Und wenn man dann noch so wie den Wolfshügel hier um die Ecke so ein tolles Weingut auch hat, das hat ja nicht jeder. Oder du gehst ins Gut Neu-Sacrow oder du hast das Rosenflair und du hast doch so viele kleine Dinge, das Weiße Ross oder. Und alle bieten sie auch immer wieder irgendwelche Veranstaltungen an, auch im Kompetenzzentrum mit Ausstellung und Musik. Ja klar, es gibt hier viele Veranstaltungen und nicht jeden Tag ist für jeden etwas dabei. Aber man muss ja auch die unterschiedlichen Geschmäcker abbilden.
Aber man kann ja auch nicht jeden Tag irgendwo hingehen. Also
Nee,
das.
das kann man auch nicht. Und deswegen muss man sich auch immer überlegen, wenn die Forderung so ist, ja, hier gibt's dieses nicht und jenes nicht und das. Ja, dafür, dass du da einmal hingehst, da kauft ihr ein Deutschland-Ticket und fahr nach Berlin. Man kann die Angebote einer Großstadt nicht in einer Kleinstadt abbilden und man wird es nie können.
Ja.
Und das muss man einfach mal als Fakt hinnehmen, nicht meckern, sondern überlegen, wo kann ich denn bitteschön das umsetzen, wo meine Interessenslage ist. Und wenn es ganz viele gibt, die Interessenslage haben, da gibt es immer noch Stadtverordnete, die so einen Beschluss dann einbringen können. Punkt.
Okay. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage, die stelle ich jedem, der hier in den Podcast
Oh, da
kommt,
hätte ich
oder
die wohl
die.
bis zum Schluss angucken müssen, was? Da hätte ich mich vorbereiten können.
Aber du, ist nicht schlimm. Ich glaube, die kannst du relativ easy beantworten. Wenn du einen Tag lang die Macht über die Stadt hättest und dir dürfte keiner reinreden, keine Verwaltung, keine Stadtverordnetenversammlung, du hättest Budget, ja, und es dürfte nach diesem einen Tag nicht mehr geändert werden. Was würdest du machen?
Boah. Und da sagst du, das ist eine einfache Frage.
Du hast einen Tag lang Zeit. Keiner darf dir reinreden.
Einem Tag schaffe ich ja nicht viel. Das ist jetzt so meine Überlegung. Ansonsten hätte ich gesagt, sofort alle Projekte bis zum Ende bringen.
Okay.
Haken dran und sich dann mit den Stadtverordneten hinsetzen und sagen, was wollen wir so als nächstes angehen?
Okay, das reicht. Du kannst an dem Tag kannst du alles beschließen, was du möchtest. Und wenn es dann nachher umgesetzt wird, das darf ja nicht zurückgenommen werden. Das ist, wenn es beschlossene Sache ist, beschlossene Sache.
Ja, da wäre das Kinder- und Jugendzentrum in der Rubener Straße logischerweise auch fertig. Da wäre das Stadion fertig, die Skaterbahn wäre vermutlich an einer anderen Stelle. Ich finde das nicht so wirklich, finde sie nicht ideal. Aber gut, das haben andere entschieden und dann soll es auch so sein. Hauptsache, sie kommt.
Sehe ich ähnlich, aber
Ach
wie
doch,
gesagt.
sei nicht so pessimistisch.
Nee, ich würde es an einer anderen Stelle würde ich es auch besser finden. Ich finde das
Wo hättest du sie denn hingebaut?
tatsächlich eher passend zum Jugendzentrum in die Grubener Straße.
Na, da ist die Frage, ob wir nicht Probleme mit dem Lärm kriegen würden,
Genau.
wegen Wohnbebauung.
Genau.
Aber die hast du auf der anderen Seite vom Gleis auch.
Genau. So, dann wäre ja die Möglichkeit Park 7 ehemals, dass man dort das Areal ein bisschen
Aufhübsch.
aufhübsch umbauen könnte, weil da steht ja noch die Mini-Ramp und die wird auch genutzt und die Anwohner, weiß ich sogar relativ gut aus erster Hand, die kriegen das nicht mit, dass die Jungs da sind und skaten. Also ein bisschen vielleicht mal zum Sonntag, okay, wenn es wirklich ruhig ist, aber ansonsten, wenn da Betrieb ist, kriegt das keiner mit, dass da jemand skaten ist. SFZ, gut, aber da bin ich groß geworden, ne? Das war halt definitiv unser Areal und das ist perfekt, aber die Anwohner, ich verstehe die Anwohner teilweise. Man muss aber auch sagen, wenn man sein Haus an einem Jugendzentrum baut, dass es da nicht immer leise ist.
Ich glaube,
Okay.
das war früher was anderes und die Häuser stehen länger, oder? Nicht alle.
Nicht alle. Die Häuser, die am nächsten dort stehen, die wurden nachträglich gebaut, nachdem dieses Jugendzentrum schon dort stand. Und da weiß ich, da sind die noch mit selbstgebauten Karts rumgefahren und da sind die mit selbstgebauten Mopeds rumgefahren. Da war es auch nicht immer leise.
Das
Aber
war noch
okay.
eine andere Welt.
Natürlich war es eine andere Welt. Aber ja, es gibt, glaube ich, viele, viele Orte, wo so ein Skatepark hinpassen könnte. Es darf nicht zu weit weg sein,
Ja.
dass es nicht zu dezentral ist. Alleine auch schon wegen Punkt Nummer eins, Anfahrtswege für die Kids, weil ich würde die jetzt nicht die Umgehungsstraße langfahren lassen mit Fahrrädern und Skateboards und
Nee.
sonstigem. Dann sollte es, falls mal was passiert, sollte es auch gut erreichbar sein für einen Krankenwagen. Na, weil ein Skatepark, seien wir mal ehrlich, das ist Extremsport, da kann immer was passieren.
Ich würde es mir nicht zutrauen. Ich bin
Naja.
auch zu alt für dieses Zeug.
Ich würde es anders machen, jetzt sagen wir mal so.
Ich.
Ja, und
ja, die Leichtigkeit ist halt eben in bestimmten Dingen dann auch nicht mehr da.
Nee, ist richtig.
Das muss man ganz einfach sagen. Nee.
Und es wäre halt wirklich gut, wenn jemand da ist. Ne? Wie gesagt, der Vorteil vom SFZ war halt damals, wenn was passiert ist, es war sofort jemand da. Wenn man was zu trinken oder zu essen haben wollte, ist man einfach reingegangen. Ne? Also die Infrastruktur war perfekt eigentlich. Aber gut.
Aus der Sicht, dass man sagt, man baut die Skateranlage dorthin. Und legt sich fest, macht das ja auch dann Sinn, dass man das Kinder- und Jugendzentrum dort an die Stelle baut. Ja. Das sollte schon eine Kombination haben.
Genau. Wie gesagt, da kommen wir jetzt schon wieder hundert bis tausendste. Abschließend die letzte Frage, die habe ich dir auch beim letzten Podcast schon gestellt.
Ach du liebe Zeit.
Du bist ja jetzt nur im sechsten Jahr.
Das sechste Jahr ist rum.
Das sechste Jahr ist rum. Das heißt, du hast jetzt noch ein Jahr?
Nee.
Oder
ich bin jetzt im 7., also am 16. Mai 2026 wäre mein letzter Arbeitstag.
Okay, aber du hast jetzt das meiste deiner Amtszeit schon hinter dir. Ich habe dich ja beim letzten Mal gefragt, das war nach ungefähr, wann war es? Nach 3 Jahren ungefähr, würdest du es nochmal machen?
Ja.
Sofort?
Ja.
Das heißt, wenn deine Amtszeit rum ist, kandidierst du nochmal?
Ja. Wenn ich bis dahin gesund bleibe, ja.
Okay.
Das ist die Grundvoraussetzung. Okay. Alles andere.
Bereust du irgendwas aus deiner Amtszeit, was du vielleicht jetzt im Nachhinein hättest anders machen wollen, können, sollen?
Na, vielleicht dieses Thema Kommunikation. Das auch in Richtung Stadtverordnete ganz anders anzugehen, aber man muss diese Kommunikation ja auch entgegennehmen. Und das ist eben auch nicht in allen Bereichen gegeben.
Das ist richtig. Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit, um an der Kommunikation zu feilen.
Habe ich.
Von daher. Okay. Möchtest du abschließend noch was sagen?
Ja, ich freue mich wirklich. Und deswegen sage ich das auch aus Überzeugung. Ich freue mich darüber, dass ich Bürgermeisterin in dieser Stadt bin. Ich denke, dass gemeinsam mit der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltung wir wirklich in den letzten 6 Jahren sehr viel auf die Beine gestellt haben, sehr viel angeschoben haben, was jetzt irgendwann noch die nächsten 1-2 Jahre in die Umsetzung geht. Und ich würde auch sehr gerne noch weitermachen, weil ich habe am Anfang gedacht, Mensch, 8 Jahre, das ist ja schon eine lange Zeit eigentlich. Das ist ja fast ein Jahrzehnt. Ne? Aber dass man selber nochmal in ganz andere Prozessphasen reinkommt, wenn man sich in diesem Fördermittelprogramm bewegt, wovon ich ja vorher auch nicht die Ahnung gehabt habe. Ne? Da war ich in dem Bereich tätig bei der Polizei, wo man eher nicht vorausschauen, plan unterwegs ist, sondern ad hoc Entscheidungen treffen muss. Das ist eine völlig andere Lebenswelt. Ne? Und da musste ich mich natürlich auch erstmal ranarbeiten. Aber ich finde es einfach, wie gesagt, toll. Und ich denke, das ist eine extrem liebenswerte Stadt, wo jeder seinen Platz entweder gefunden hat oder ihn auch noch finden kann. Und aus dieser ganzen Strukturstärkungsgesetznummer werden wir sicherlich noch eine weitere Entwicklung in unserer Stadt auch haben. Wenn alle das wollen.
Wenn alle das wollen.
Oder die Mehrheit zumindest.
Okay. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss und ich danke dir.
Ich habe zu danken.
Dass du das zweite Mal mit mir in diesem ähnlichen Format sprechen wolltest.
Gerne.
Und auf die nächsten, was wären es dann noch, 9 Jahre? Wenn du jetzt dann nochmal.
Fast 10.
Ja,
sogar mehr als 10. Aber wie gesagt, 2. Im Mai sind es noch, ist es dann noch 1 Jahr. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist einfach, dass die Zeit so irrsinnig schnell vergangen ist.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, ob das am Alter liegt, aber dass man dieses Gefühl hat, dass die Zeit rennt. Aber die ist wirklich extrem gerannt.
Ich glaube, je voller deine Tage sind, umso schneller vergeht die Zeit halt auch.
Eigentlich nicht. Das gibt ja psychologische Erkenntnisse darüber, warum Kinder beispielsweise das so ewig lange empfinden, wie die Schulzeit ist. Also diese Zeit von das Schuljahr beginnt bis zu den ersten Ferien. Ne? So als Eltern kann ich mich ja noch gut dran erinnern, haben meine Eltern immer gesagt, wie, ihr habt schon wieder Ferien.
Ne?
Ne? So. Und da sagen Psychologen, das liegt einfach daran, dass die Eltern, also die Erwachsenen und die Kinder eine völlig unterschiedliche Zeit, völlig unterschiedliches Zeitempfinden haben, weil bei den Kindern kommt jeden Tag durch Schulstoff, durch kommt etwas Neues hinzu. Das würde dieses Zeitempfinden verlängern. Bei uns Erwachsenen sei es so, wir würden ja in der Regel das selber machen. Also wir stehen früh auf, frühstücken, oder auch nicht, Kaffee, Tee, weiß der Geier was, fahren auf Arbeit, kommen irgendwie wieder, haben dann Haushalt, Garten, hast du nicht, und dann ist die Woche wieder rum. Und die Abläufe wären den ganzen Tag, das wäre immer das Gleiche. Und viel an Erkenntnisgewinn käme auch da nicht dazu. Und deswegen müsste das gerade bei mir, für mich gefühlt jetzt, wo ich ja jeden Tag so ganz unterschiedliche Themen habe, in die man sich auch immer wieder einarbeiten muss. Und es ist ja nicht so, dass jeden Tag die Postmappe da ist und ich sofort weiß bei jedem Schreiben, wo das hinkommt. Da denkst du, was ist denn das hier? Da passiert das tatsächlich noch nach, ja, 6,5 Jahren, dass du nicht weißt, wo das, was du damit anfangen sollst. Du musst wieder überlegen, oh, hast du noch nie gehabt? Wo könnt's denn hinpassen? Und dann bin ich mittlerweile auch so, ganz ehrlich, da denke ich nicht mehr drüber nach. Da schreibe ich dann irgendwas drauf, wenn ich denke, das müsste es eigentlich sein, unter der Maßgabe, na, wenn der es nicht ist, ne, der wird es schon zu dem Richtigen geben. Alter, da verschwende ich auch keine Lebensmühe da drauf. Aber die ist trotzdem irrsinnig schnell voran.
Definitiv.
Genau.
Okay, ich
Nee,
danke dir.
danke, dass ich da sein
Ja,
durfte.
danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Okay, bis zum nächsten Mal.
Jo.
Das war Teil 2 des Kleinstadt-Vibes-Podcasts mit Simone Taubeneck. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der Arbeit einer Bürgermeisterin, wie denn unsere Bürgermeisterin die Arbeit in der Stadt sieht, warum sie denn gerne Bürgermeisterin der Stadt Forst-Lausitz ist. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen von dem intern mitbekommen, wie denn so Entscheidungen hier in der Stadt getroffen werden oder wurden in der Vergangenheit. Ich glaube, ihre Zuversicht auf die Stadt ist deutlich zu hören. Jeder, der hier in der Stadt wohnt, kann sich eigentlich glücklich schätzen, hier in Forst zu leben, denn wir haben eine sehr, sehr lebenswerte und qualitativ hochwertige, wenn man das so sagen kann, Stadt. Da sollte sich vielleicht jeder mal so ein bisschen hinterfragen, wie denn sein eigenes Leben hier in der Stadt aussieht und ob man das vielleicht nicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen optimieren kann mit den vorhandenen Sachen. Sie hat es ja auch gut gesagt, natürlich können wir uns nicht mit einer Großstadt vergleichen, was die Angebote angeht, aber doch, wir haben sehr, sehr viel, um hier eigentlich ein schönes Leben zu haben. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne auf der Plattform, wo ihr ihn gerade hört. Aktiviert die Glocke, macht das Plus oben in der Ecke weg. Und wenn ihr gerne etwas zu dem Podcast sagen möchtet, hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar. Empfehlt den Podcast weiter. Und falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann hört sie euch auf jeden Fall an. Ich habe jedes Mal unterschiedliche Gäste, mit denen ich über verschiedenste Sachen in der Stadt rede. Und ich denke, hier ist für jeden eigentlich thematisch etwas dabei. Dieser Podcast ist eine freie Produktion von Studio 2.0.